Stellen Sie sich vor, Sie legen sich abends ins Bett und statt runterzufahren, schaltet der Kopf erst richtig hoch. Gedanken kreisen, der Körper ist erschöpft, aber die Seele kommt nicht zur Ruhe. Wenn das bekannt klingt, sind Sie nicht allein.
Ja, das kenne ich auch. Da legt man sich rein ins Bett, will schlafen und der Kopf fängt an zu rattern. Was mir da hilft, ist Podcast hören.
Ja, so was mir da gut hilft, ist also, wenn ich dann aufstehe und die Sachen aufschreibe, die mir da im Kopf umhergeistern, dann geht's danach ganz gut mit dem Einschlafen.
Wenn es mal nicht klappt, dann mache ich das Unvernünftigste, was geht. Heißt, ich schaue einfach so lange TikTok und Reels, bis ich müde werde. Ja, und dann schlafe ich.
Und genau darum geht es in unserer heutigen Folge. Was bringt uns wirklich zur Ruhe? Und welche Rituale helfen nachweislich, um abends loszulassen und endlich wieder besser zu schlafen?
Besser schlafen mit Bettenried, gut einschlafen und erholt aufwachen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Besser schlafen, gut einschlafen, erholt aufwachen, dem Podcast von Bettenried für alle, die sich nach erholsamen Nächten, innerer Ruhe und einem klaren Kopf sehnen. Ich bin Daniela Heiß, Moderatorin und Podcasterin aus München und ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder mit dabei sind. In dieser Folge dreht sich alles um die Frage, wie beeinflusst unser Tag eigentlich die Nacht und wie schaffen wir es, mit ganz konkreten Ritualen besser zu schlafen? Meine heutige Gästin ist Nina Kapp, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Schlaftherapeutin, Speakerin, Unternehmerin und Host des Podcasts All About Sleep. Sie bringt nicht nur Fachwissen aus der Schlafmedizin mit, sondern auch ihre ganz persönliche Geschichte. Von der erfolgreichen Karriere in der Finanzwelt durch ein tiefes Burnout hin zu einem Leben voller Sinn, innerer Klarheit und erholsamem Schlaf. Heute führt sie ihre eigene Praxis in Frankfurt, arbeitet mit innovativen Methoden wie EMDR, PEP, Hypnose und Akzeptanz- und Commitment-Therapie und hilft Menschen, sich selbst wieder besser zu spüren und wirklich zur Ruhe zu kommen. Sie sagt, Schlaf ist das wichtigste Drittel unseres Lebens und genau darüber sprechen wir jetzt. Liebe Frau Kapp, schön, dass Sie heute bei uns sind.
Hallo Frau Heiß, vielen Dank für die Einladung.
Ja, das war ein langes Intro, also ganz viele tolle Sachen, die Sie tun. Einige davon kenne ich, einige noch gar nicht ganz so gut, aber ich bin mir sicher, Sie klären uns da heute super auf.
Ja, absolut, das machen wir.
Bevor Sie Heilpraktikerin für Psychotherapie wurden, waren Sie ja in einem ganz anderen Bereich tätig. Mich würde zum Start erstmal noch Ihre ganz eigene Geschichte interessieren und dann Ihr Weg zur Schlafexpertin.
Ja, sehr gerne. Ich habe 20 Jahre lang im Bankwesen gearbeitet. Also durchaus ein anspruchsvoller Job, der Leistung, Präsenz, Durchhaltevermögen abverlangt hat. Und das würde ich schon sagen ab Tag 1. Und irgendwann, da war ich Anfang 30, da fiel mir auf, naja, in der Branche wird kaum jemand gesund alt. Und das war was, was ich für mich persönlich nicht so gesehen habe. Das war nicht mein Weg. Und ja, dann habe ich überlegt, integraler Bestandteil meiner Arbeit früher war die Entwicklung von Menschen. Das hat mich immer schon fasziniert und das wollte ich vertiefen und vor allem in eine sinnvolle Richtung bringen. Also habe ich mich zur Heilpraktikerin für Psychotherapie ausbilden lassen und dann, weil mein Wissenshunger so groß war und meine Neugier so stark, habe ich mir 5 verschiedene Verfahren zugelegt und während dieser intensiven Zeit, da kam das Thema Schlaf in mein Leben. Mhm. Ich habe ja selbst jahrelang schlecht geschlafen, wirklich schlecht geschlafen mit allen Konsequenzen und dachte, das sei halt einfach so. Und bis ich gelernt habe, ich kann selbst was an meinem Schlaf verbessern, das hat bei mir einen Schalter umgelegt, muss ich sagen, weil das Wissen über Schlaf ist ein absoluter Gamechanger und zu wenige Menschen wissen davon. Und da habe ich mir gedacht, eine muss es erzählen und das mache ich jetzt.
Ist ja auch so ein bisschen der Sinn unseres Podcasts, also dass man sich nicht damit zufrieden gibt, schlecht zu schlafen, was ja doch, glaube ich, sehr, sehr viele tun, oder?
Ja, also 80% der Deutschen schlafen schlecht. Mhm. Das ist eine Umfrage, die vor mehreren Jahren gemacht worden ist. Tatsächlich, wenn Sie mal in Ihrem Umfeld fragen, naja, wie hast du geschlafen? Und ganz viele berichten von schlechtem Schlaf. Also es ist tatsächlich ein gesamtgesellschaftliches, riesiges Problem.
Was natürlich einen riesen gesundheitlichen Rattenschwanz nach sich zieht.
Ja, absolut.
Sie führen jetzt eine eigene Praxis in Frankfurt. Mit welchen Beschwerden kommen da die Patientinnen und Patienten zu Ihnen? Also heißt es dann immer nur, ich kann nicht mehr schlafen oder wird es da schon auch konkreter?
Also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Manche kommen aus Präventionsgründen, weil sie einfach wissen und verstanden haben, guter Schlaf ist praktisch der Schlüssel für mentale Klarheit oder auch emotionale Balance oder auch körperliche Leistungsfähigkeit. Und andere kommen, weil sie einfach schlichtweg nicht mehr können. Mhm. Ein- und Durchschlafstörungen, Erschöpfung, so nächtliche Grübeleien, innere Unruhe, auch Menopausen-Thematiken.
Habe ich gerade dran gedacht, ja.
Ja, oder auch Burnout-Symptome sind ganz, ganz häufig. Und ja, oft ist Schlaf das Symptom, aber nicht die Ursache. Und genau da setze ich dann in meiner Arbeit an. Mhm.
Kann man das pauschalisieren? Sind es generell mehr Männer oder mehr Frauen, die mit Schlafproblemen zu kämpfen haben?
Ich würde sagen, also die Wissenschaft sagt, Schlafstörungen sind mehr weiblich tatsächlich. Ich habe auch sehr, sehr viele Männer in der Beratung oder in der Therapie. Also es ist mal so. Die Studien sagen, es ist mehr weiblich. Ich würde sagen, in meiner Praxis 50-50.
Und kommen die Patientinnen und Patienten eher freiwillig oder werden die auch geschickt von Freunden, Familienmitgliedern, Partnern?
Ja, also wir haben da auch immer mal die Situation, dass die Ehefrau den Mann schickt, weil er schnarcht, was ein Riesenthema ist. Oder sie sitzt selbst vor mir, weil der Mann schnarcht. Dann habe ich auch von dem Hans-Günther Wes, bekomme ich dann auch immer mal Patienten geschickt, wenn, es ist der deutsche Schlafpapst sozusagen, wenn die Intervention, wenn die Patienten nicht von den Interventionen in der Klinik profitieren können und es konkreter gearbeitet werden muss, dann kommen die dann auch zu mir. Also es sind viele, viele Zugangswege. Ne? Also der Leidensdruck ist im Regelfall sehr, sehr hoch, was ehrlich gesagt ungünstig ist, weil dann hat sich das ja schon wirklich chronifiziert an vielen Stellen und man sollte lieber früher sich um dieses Thema kümmern. Natürlich können wir auch bei chronischen Schlafstörungen was machen. Aber einfacher und unkomplizierter ist es natürlich, in den Anfängen direkt was Richtiges zu machen.
In welchen Fällen und wann dann speziell setzen Sie auf die Themen regenerativer Schlaf, Regeneration tagsüber generell oder dann die mentale Stärke, die Resilienz? Haben Sie da so ein paar Beispiele für uns? In welchen Fällen, so was dann ein wichtiger Ansatzpunkt ist?
Also immer am Anfang, wenn ich mit Patienten anfange zu arbeiten, steht eine strukturelle Anamnese. Anamnesebogen, es gibt Schlaffragebögen und ich mache auch eine Lifestyle-Analyse. Und ich muss wissen, woran hängt's? Sind es Einschlafstörungen, sind es Durchschlafstörungen? Ne? Ist es das, die nächtliche innere Unruhe oder kommt man nicht so ganz aus dem Bett, kommt man nicht so fit in den Tag? Und dann schauen wir uns den Schlaf nicht isoliert an, sondern eingebettet auch in die Themen wie Selbstregulation. Ne? Denn erholsamer Schlaf braucht ein System, das zur Ruhe kommen darf. Und wir sind ja oftmals getrieben jeden Tag. Wir haben sehr, sehr viel Stress, viele Anforderungen, viele Einflüsse von außen auch. Und ja, da finden wir dann einen Weg. Also Regeneration ist dabei der Weg. Resilienz ist, würde ich sagen, das Ziel. Im besten Fall entsteht daraus ein ganz neuer Umgang mit Stress, mit Belastungen und mit den äußeren Einflüssen. Weil wir können ja die äußeren Einflüsse nicht in irgendeiner Form kontrollieren. Wir können einfach nur kontrollieren, wie wir damit umgehen, was von außen auf uns zukommt.
Ich hatte eingangs ja Hypnose angesprochen und andere Techniken. Welche Tools, welche Strategien würden Sie sagen, sind so die wichtigsten, die Sie den Personen mit an die Hand geben oder die wirklich überwiegend gut funktionieren, dass wir dann auch wieder tief und erholsam schlafen können? Oder ist es individuell wirklich total verschieden?
Naja, also das Endergebnis ist immer wieder individuell, wann die Methoden und Techniken eingesetzt werden. Aber generell kann man sagen, dass es ein Repertoire gibt, was ja evidenzbasiert schon seit mehreren Jahrzehnten erfolgreich eingesetzt wird. Also ich arbeite mit den Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin, also mit der kognitiven Verhaltenstherapie für Insomnie, kombiniert mit Achtsamkeitsmethoden, Emotionsregulation, Atemtechniken und auch sehr, sehr oft mit körperorientierten Verfahren. Das ist sehr interessant. Ja, und das Ziel ist halt ein personalisiertes Abendritual, sowas wie ein neuer Umgang mit Stressoren, vielleicht ein angepasster Tagesablauf, der dem Schlaf nicht im Weg steht. Ich frage auch immer, was ist ein gutes Ergebnis am Ende der Zusammenarbeit und wo haben wir auch Verhandlungsmasse? Ne? Wenn ich einen CEO hier habe, dann muss ich das Maximale aus dem Vorhandenen rausholen. Ja, der kann einfach nicht mehr als 5 Stunden schlafen oder 6 Stunden schlafen. Und das ist immer alles hoch individuell. Aber es geht darum, im Kern zu sagen, wie kann ich mich selbst regulieren? Wie kann ich wieder meine Selbstwirksamkeit praktisch zurückgewinnen, damit ich mit allem umgehen kann, was so auf mich einprasselt jeden Tag?
Eine vielleicht ein bisschen unfaire Frage, aber was würden Sie sagen, wie hoch ist bei Ihnen die Erfolgsquote? Also wenn man mit Schlafproblemen zu Ihnen kommt, die Chancen, dass wir dann gut schlafen, wenn wir zu Nina kommen?
Die ist hoch, würde ich sagen. Also ich hatte jetzt auch einen Fall von einer Asperger-Patientin, eine ganz junge. Da sind natürlich die Themen gesetzt. Ne? Asperger-Patienten haben einen anderen Schlafzyklus, haben andere Rhythmen, haben eine höhere Schlaflatenz, also brauchen länger, um in den Schlaf zu kommen. Da kann ich einfach nur eine gute, kompromisshafte Lebensführung in irgendeiner Form erarbeiten und anstreben praktisch. Und wenn Sie mich nach einer Quote fragen, ich würde sagen, schon sehr, sehr hoch. 80%. Es erfordert natürlich dann auch eine Compliance. Ja, also wir dürfen nicht die Erwartungshaltung haben, dass der Patient hier reinkommt wie ein Auto in die Werkstatt. Es wird dran rumgeschraubt und dann fährt es wieder komplett intakt raus oder wird von der Rampe gerollt. Hier brauche ich natürlich auch das Commitment. Ne? Ich brauche die Identifikation des Patienten mit dem, was wir machen. Also ich muss mich darauf verlassen können tatsächlich, dass die Dinge, die wir im einen Termin besprechen, bis zum nächsten Termin umgesetzt werden. Und da merke ich ganz oft, dass da eine Diskrepanz entsteht. Ne?
Vielleicht ist dann der Leidensdruck aber auch noch nicht hoch genug, oder?
Exakt, ganz genau.
Also wir können festhalten, wir müssen uns auf jeden Fall nicht mit schlechtem Schlaf zufrieden geben.
Ja, ganz genau. Ja.
Frau Kapp, ich habe es auf Ihrer Homepage auch ganz schön gesehen, die gesamten gesundheitlichen Themen, die gesundheitlichen Bereiche, die da bei uns betroffen sind, ja, die durch schlechten Schlaf beeinflusst werden. Warum nochmal zusammenfassend, ist guter Schlaf so bedeutend für unsere Gesundheit?
Es ist das wichtigste Drittel unseres Lebens. Also tagsüber sind wir natürlich mit viel beschäftigt, mit Außenreizen, mit Ansprüchen, mit To-Dos und da kann sich der Körper ja nicht um sich selbst kümmern. Und nachts hat er dann die Zeit, das genau zu tun. Deshalb wird unser System im Schlaf sozusagen in Standby gesetzt, also ruhig gestellt, damit Reparatur, Reinigungsprozesse, Hormonregulation, die so wichtig ist auch für unsere Stimmung, in Angriff genommen. Also ohne Schlaf kein Gleichgewicht, weder körperlich, psychisch oder mental. Und das ist einfach das Wichtigste, um jeden Tag wieder gut performen und leisten zu können.
Und ich würde auch behaupten, fast jeder von uns kennt den Unterschied nach einer wirklich guten Nacht und nach einer schlechten Nacht. Machen wir uns nichts vor.
Ich muss da ehrlich, also offen gestanden, ich war letzte Woche auf einer Veranstaltung. Ich habe durch organisatorische Gründe, habe ich nur 4 Stunden Schlaf bekommen. Es war nicht auszuhalten. Dann hat mich jemand spontan auf Englisch angesprochen. Mein Gehirn musste erstmal wieder in irgendeiner Form versuchen, das abzuliefern. Also es ist, obwohl ich eigentlich auch fließend im Englisch bin, aber das habe ich nicht kommen gesehen und das war für mein Gehirn dann zu viel. Also ich brauche schon ein bisschen mehr Schlaf als 4 Stunden.
Und ich glaube nicht nur Sie, Frau Kapp. Ich glaube schon wir alle überwiegend.
Es ist aber hochindividuell tatsächlich. Ne? Ganz oft werden 7,5 Stunden kommuniziert und propagiert. Aber auch nicht jeder in Deutschland hat Schuhgröße 39.
Ja, stimmt.
Ja. Und ähnlich so dürfen wir das auch sehen. Manche kommen mit 5 bis 6 Stunden zurecht. Andere brauchen 8 Stunden oder mehr. Das ist hochindividuell. Und da sollte man sich auch nicht in irgendeiner Form verwirren lassen oder einen Druck ausüben lassen auf die eigenen Schlafstunden.
Ja, und um das dann auch zu checken, passt ja vielleicht auch ganz gut mein vorletzter Punkt, Ihr Schlaftagebuch, habe ich auf Ihrer Website gesehen. Es wird dort angeboten. Was können wir uns darunter vorstellen und was empfehlen Sie, wie man dann damit umgeht, um dann auch von dem Schlaftagebuch zu profitieren?
Es ist strukturell so aufgebaut, es hat 2 Teile. Zum einen konkrete Tools aus der Praxis, also viele Tools, mit denen ich auch jeden Tag arbeite, zur Abendgestaltung, zur Selbstregulation und zur mentalen Entlastung. Das ist die eine Komponente. Und zum anderen ein 90-Tage-Schlaftagebuch, wo wirklich dann die zuvor genannten Methoden und Techniken sinnvoll implementiert werden können. Das heißt, es ist quasi sowas wie so eine Guideline. Ne? Wir schauen uns aber auch bei diesem Schlaftagebuch die Schlafdauer, die Schlafqualität an, die Müdigkeit. Also wir monitoren da schon echt viel und das Ziel ist es, Muster sichtbar zu machen. Ne? Denn viele Schlafprobleme entstehen aus unbewussten, destruktiven Routinen, die besser gehen. Und wenn man sie erkennt, kann man sie verändern.
Sehr gut. Letzte Frage von mir. Welches sind Ihre drei wichtigsten Tipps, die Sie uns auf dem Weg zur inneren Ruhe und mehr Gelassenheit mitgeben können? Ihre persönlichen?
Ja, das kriegen wir hin. Also zum einen sind es konstante Schlafzeiten. Also die gleiche zu Bett gehe und die gleiche Aufstehzeit, auch an Wochenenden, weil unser System liebt Regelmäßigkeit. Unser System liebt Vorhersehbarkeit. Also das ist ganz, ganz wichtig, weil unser Organismus denkt dann, oh, mein Mensch, der geht jetzt ins Bett. Das ist so die Zeit. Also kann ich mich jetzt schon mal darauf vorbereiten und das Maximale aus dieser Zeit rausholen. Was damit so ein bisschen einhergeht, was auch noch zum ersten Punkt, würde ich sagen, gehört, ist, die letzte Mahlzeit idealerweise 2 bis 3 Stunden vor dem Schlafengehen zu sich nehmen. Also leicht, nicht zu schwer, nicht zu würzig, nicht zu scharf. Also würde ich jetzt sagen, so ein Schnitzel würde ich jetzt, ja genau.
Mit Pommes.
Oder eine Schweinshaxe. Wir senden ja auch viel in Bayern. Das würde ich jetzt nicht machen, ehrlicherweise, was leichtes, ne? Was gut verdaulich ist. Mhm. Und dann der zweite Punkt wäre weniger Licht am Abend. Also abgedunkelte Räume, warmes Licht, keine grellen Deckenstrahler, weil Licht ist Information für uns. Und wenn der Körper glaubt, es ist Tag, dann wird kein Melatonin, also kein Schlafhormon gebildet und wir sind einfach mal wacher. Also wir sind klug, wenn wir die Wohnung, das Haus abdunkeln, warme Farben oder warmes Licht, das hilft. Und der dritte Punkt wäre ein festes Abendritual. Und das mache ich auch tatsächlich. Und das ist auch ja eins der ersten Dinge, die wir in der Zusammenarbeit immer machen. Ein Abendritual, was dabei hilft, von so einem anspruchsvollen, herausfordernden Tag in den Ruhemodus zu kommen. Ja, so ein bisschen wie von der 8-spurigen Autobahn auf die Landstraße, müssen wir auch mal die Ausfahrt nehmen. Und die Ausfahrt ist praktisch so diese Abendroutine, die uns dann auf einen ruhigeren Weg führt. Was ich persönlich mache, ist, dass ich abends warm dusche, aus 2 Komponenten. Einmal, um die Körperkerntemperatur absinken zu lassen. Und das zweite ist auch so ein bisschen so der Aspekt, ich wasche den Tag so ein bisschen runter. Dann können Atemübungen helfen. Die mache ich auch immer mal, wenn es wirklich stressig ist, oder auch Klopftechniken. Und wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht mit Journaling, wozu natürlich auch das Schlaftagebuch dann prädestiniert ist. Und das Wichtige ist, gleiche Reihenfolge. Nicht springen, sondern immer das Gleiche nach dem anderen tun. Und was natürlich auch ein Gamechanger ist, wissenschaftlich große Studien, lange Studien, es hört sich verrückt an, Bettsocken helfen dabei, besser einzuschlafen. Und das hat auch was mit der Körperkerntemperatur zu tun. Wenn wir einschlafen, dann senkt sich der Körper um 0,5 Grad oder ein bisschen mehr ab und lässt die Wärme durch Hände und Füße vom Körper ab. Das bedeutet, wenn ich kalte Füße habe, kann die Wärme nicht durch die Füße entweichen. Habe ich aber Bettsocken, sind die Füße warm, die Wärme kann raus, die Körperkerntemperatur kann sinken und das ist dann das Einschlafsignal.
Das können wir direkt umsetzen heute Abend. Frau Kapp, super, tolles Schlusswort. Also vielen Dank für den tollen Austausch und die ehrlichen Einblicke und die konkreten Tipps. Vielen, vielen Dank, Frau Kapp.
Wirklich sehr gerne. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich glaube, wir haben heute wieder auf jeden Fall sehr viel gelernt. Und wenn Sie mehr über die Arbeit von Nina Kapp erfahren möchten oder auch Ihr angesprochenes Schlaftagebuch ausprobieren möchten, alle Infos finden Sie wie immer in unseren Shownotes. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine Bewertung oder Weiterempfehlung. Ich wünsche Ihnen wie immer heute Abend eine schöne Nacht, vielleicht auch mit Bettsocken und danach einen Tag, der alles möglich macht. Bis zum nächsten Mal.
Besser schlafen. Das war der Podcast-Experten-Talk von Bettenried. Rund um guten Schlaf.